Mai Thi Nguyen Kim. Komisch, alles chemisch. Handys, Kaffee, Emotionen. Wie man mit Chemie wirklich alles erklären kann. Schon als Kind wollte Mai Thi Nguyen Kim den Dingen immer ganz genau auf den Grund gehen. Als Tochter eines Chemikers bekam sie dabei nützliche Antworten und reichlich Stoff für immer weitere Fragen. Nach dem Studium wurde es zu ihrer erklärten Mission, auch anderen Menschen diese Faszination für die Chemie der Welt und die Welt der Chemie zu vermitteln. In den Blinks zu Komisch, alles chemisch, klären wir Fragen wie die, warum Akkus wieder aufgeladen werden können oder weshalb Kaffeetassen auch heiß werden und welche chemischen Prinzipien und Prozesse bei alledem mitmischen. Blink Nummer 1. Atome und Moleküle sind in ständiger Bewegung und bestimmen mit ihrem Tempo den Aggregatzustand. Es geht doch nichts über eine schöne, heiße Tasse Kaffee oder Tee am Morgen. Doch warum wird die Tasse, die eben noch kühl im Schrank stand, ebenfalls heiß, wenn wir ein Heißgetränk einschenken? Das ist eine sehr gute Frage und die kurze Antwort lautet: Teilchen. Und weil in der Wissenschaft so gern mit Modellen hantiert wird, gibt es auch hierzu eines: das Teilchenmodell. Es besagt, dass jeder Stoff im Universum aus Teilchen besteht. Ob nun Atome oder Moleküle, spielt vorerst keine Rolle. Fest steht nur, dass diese Teilchen winzig klein und ständig in Bewegung sind, als tanzten sie auf einer endlosen Party. Wie wild es auf dieser Teilchenparty zugeht, entscheidet über den Aggregatzustand des jeweiligen Stoffes, also darüber, ob er fest, flüssig oder gasförmig ist. Je weniger sich die Teilchen bewegen, desto fester der Stoff. Stillstand gibt es übrigens so gut wie nie, denn selbst in festen Stoffen wie unserer Kaffeetasse sind sie immer in Bewegung, nur eben weniger. Die Tassenteilchen sind molekular miteinander verknüpft, deshalb geht es hier zu wie bei einem ausverkauften Rockkonzert. Alle stehen dicht gedrängt, können weder vor noch zurück. Was machen sie also? Sie hüpfen auf und ab, um wenigstens ein bisschen Spaß zu haben. Aber warum wird unsere Kaffeetasse denn nun heiß, wärmt dabei noch den Tisch und kühlt dann ab? Die Antwort: Temperatur ändert sich mit der Intensität der Bewegung von Teilchen. Je schneller die Bewegung, desto heißer und je langsamer, desto kälter. Füllen wir heißen Kaffee in eine Tasse, dann stupsen die tanzwütigen Kaffeeteilchen ihre trägen Kollegen in der Tasse immer wieder an. Ihre wilden Bewegungen sind so ansteckend, dass sie sich wie bei einer Laola-Welle fortsetzen und schließlich auch die Tassenteilchen von den Stühlen reißt. Die Tasse wird warm und steckt ihrerseits die Tischplatte an. Derweil geben die Kaffeeteilchen an der Oberfläche ihren Swing an die Luftmoleküle weiter, sodass diese sich ebenfalls erhitzen. Das ergibt dann den Dampf, der einem immer so schön duftend aus der Tasse entgegenwabert. Wenn dann irgendwann alle müde sind und die Bewegungen ausgeklungen sind, ist der Kaffee kalt. Blink Nummer 2. Fluorid hat alle Elektronen beisammen und ist damit chemisch weit entfernt vom giftigen Fluor. An einem Tag liest man: Fluorid ist giftig. Dann wieder heißt es: Fluorid schützt vor Karies. Ja, was denn nun? Gesundheitslüge oder Wundermittel? Die Antwort liegt, wie so oft, irgendwo dazwischen, denn die Dosis macht das Gift. Fluorid ist eine Form des Elements Fluor, das tatsächlich ein hochgiftiges Gas ist. Zugegeben, das ist höchst unsympathisch, hat aber mit Zahnpasta nicht viel zu tun. Denn Fluoride tragen zwar noch Fluor im Namen, verhalten sich aber viel friedlicher. Und das liegt vor allem an ihrer Selbstzufriedenheit. Um zu verstehen, was damit gemeint ist, müssen wir uns kurz mit chemischen Verbindungen beschäftigen. Atome gelten als kleinstmögliche Teilchen, bestehen aber wiederum aus noch kleineren, sogenannten Elementarteilchen. Es gibt positiv geladene Protonen, neutrale Neutronen und negativ geladene Elektronen. Um sich das besser vorstellen zu können, gibt es auch wieder ein Modell, das Schalenmodell. Atome bestehen aus einem Kern und einer Hülle. Im Kern residieren die Protonen und Neutronen, in der Atomhülle sind die Elektronen und kreisen um den Kern herum. Das Schalenmodell beschreibt nun diese Hülle als Schalen, denn die Elektronen fliegen nicht einfach kreuz und quer, sondern verkehren in geordneten Bahnen. Interessant für chemische Reaktionen und auch für unsere Zahnpasta ist nun die äußerste Schale. Die meisten Elemente hätten in ihrer Außenschale gern 8 Elektronen. Man nennt dies Oktettregel. Ist sie nicht erfüllt, weil zum Beispiel noch ein Elektron fehlt, setzt das Atom alles daran, eines zu finden. Es geht auf Partnersuche. Die Kontaktanzeige vom giftigen Fluorgas würde etwa lauten: Dynamischer Air hat einen Platz an heißblütige Sie zu vergeben. Denn Fluor hat 7 Elektronen in der Außenschale, will also unbedingt noch eines dazugewinnen. Das macht es auch so ungeduldig und aggressiv. Ganz anders Fluorid. Hier wurde das Elektron gefunden, die Oktettregel ist erfüllt und Fluorid ist wunschlos glücklich. Deshalb ist es auch lange nicht so aggressiv wie Fluor. Im Gegenteil, zur Vorbeugung von Karies ist es ideal, denn das kleine Fluorid kommt in jede Lücke und bildet auf den Zähnen eine stabile Mineralschicht namens Fluorapatit. Diese widersteht dann Angriffen von Säuren, also der Hauptursache von Karies. Völlig aus der Luft gegriffen sind die Negativschlagzeilen aber auch nicht. Nimmt man Fluorid über längere Zeit und in größeren Mengen auf, kann es tatsächlich der Gesundheit schaden. Jedoch erreichen wir diese Mengen mit Zahnpasta nicht, zumal wir sie ja nicht herunterschlucken. Also gilt, nicht mit der Menge übertreiben und Kindern sorgsam beibringen, alles wieder gut auszuspucken. Blink Nummer 3. Handy-Akkus funktionieren nach dem Schaukelstuhl-Prinzip. Hast du es nicht auch? Da hat man stundenlang mit seinem Handy herumgedaddelt, spaßige Nachrichten verschickt und sich im Newsfeed über die neuesten Possen der Politiker informiert. Doch kaum braucht man das Handy einmal wirklich, ertönt auch schon der Piep. Akku leer. Doch was kann er und was macht ihn aus? Um ein Gerät, sagen wir ein Handy, mit Strom zu versorgen, werden Elektronen hindurchgeschickt. Eine Batterie ist so eine Art tragbarer Elektronenspender. Lässt sie sich immer wieder neu befüllen, spricht man bekanntlich von einem Akku. Der Aufbau einer Batterie bzw. eines Akkus ist grundsätzlich immer gleich. Es gibt 2 Elektroden und einen Elektrolyten. Die beiden Elektroden sind die Pole der Batterie, Plus- und Minuspol. Dazwischen liegt der Elektrolyt, der die beiden verbindet. Elektrolyten können feste oder flüssige Stoffe sein, solange sie nur elektrische Ladungen leiten. Sie leiten allerdings keine Elektronen, sondern Ionen, also positiv oder negativ geladene Atome. In modernen Handys, Laptops und Tablets sind meist Lithium-Ionen-Akkus verbaut. Diese haben den Vorteil, dass sie nicht immer erst komplett entladen werden müssen, bevor man sie wieder aufladen kann. Die Lithium-Ionen im Akku sind positiv geladen und tummeln sich am Pluspol herum. Sobald wir das Handy nun an eine Stromquelle anschließen, werden am Minuspol des Akkus Elektronen eingefüllt, wodurch ein Überschuss an negativer Ladung entsteht. Um das auszugleichen, machen sich die Lithium-Ionen vom anderen Ende auf den Weg in Richtung Minuspol. Dort angekommen, schnappen sie sich die Elektronen. Ziehen wir das Kabel ab, juckeln die Lithium-Ionen mit den Elektronen huckepack wieder zurück. Unterwegs werfen sie die Elektronen ab, sodass diese unser Handy befeuern und wir wieder texten, surfen und Selfies knipsen können. Sind alle sicher zu Hause angekommen, ist der Akku leer. Die Lithium-Ionen schaukeln also bei jedem Laden und Entladen im Akku hin und her, immer zwischen dem Plus- und dem Minuspol. Daher nennt man diesen Vorgang auch das Schaukelstuhlprinzip. Wenn du dich also das nächste Mal maßlos aufregst, weil der Akku wieder einmal genau im falschen Augenblick schlapp gemacht hat, dann denke doch einfach an einen gemütlichen Schaukelstuhl. Das macht den Akku zwar auch nicht wieder voll, beruhigt aber ungemein die Nerven. Blink Nummer 4. Hätte Wasser keine Anomalie, würde Eis nicht oben schwimmen. Wasser ist schon etwas ganz Besonderes. Für Verdurstende ist es die Rettung, für Ertrinkende das Verderben, für Badende ein Spaß. Und für Chemiker ein Molekül. H2O, um genau zu sein. Die Formel steht für 2 Wasserstoffatome, H, die sich mit einem Sauerstoffatom, O, verbunden haben. Und diese chemische Verbindung hat ein paar wundersame Eigenschaften in petto. Wenn Atome sich Elektronen teilen, dann zieht manchmal das eine Atom die Elektronen stärker zu sich als das andere. So auch beim Wassermolekül. Das Sauerstoffatom zieht die geteilten Elektronen näher zu sich und wird dadurch leicht negativ. Partial negativ geladen nennt man das. Die beiden Wasserstoffmoleküle klammern weniger, daher sind sie partial positiv geladen. Das Ergebnis dieses ungleichen Tauziehens ist Polarität. Ähnlich wie beim Akku. Das Wassermolekül ist zudem gewinkelt. Die 3 Atome sind also nicht in einer geraden Kette angeordnet, sondern haben einen Knick. Polarität und Knick zusammen bewirken, dass Wassermoleküle sich untereinander in besonderer Weise verbinden. Gegensätze ziehen sich an. Und deshalb finden nun die leicht negativen Sauerstoffatome und die leicht positiven Wasserstoffatome zusammen. Man könnte es Händchenhalten nennen, doch Chemiker haben dafür einen seriöseren Begriff, nämlich Wasserstoffbrückenbindung. Diese Wasserstoffbrückenbindungen sind zwar nicht unkaputtbar, aber sie halten doch einiges aus. Darum siedet Wasser zum Beispiel erst bei 100 Grad Celsius. Erst dann lassen die Moleküle los und driften auseinander, sodass das Wasser an Dichte verliert und verdampft. Im festen Zustand, also beim Eis, ist es entsprechend umgekehrt. Sollte man meinen. Gemäß dem Teilchenmodell müsste Eis die größere Dichte haben, denn je dichter zusammengedrängt die Teilchen, desto weniger Bewegung und desto fester und schwerer der Stoff. Wir denken an die Kaffeetasse. Doch Wasserteilchen sind anders als die anderen. Kühlt man Wasser ab, ist zunächst noch alles, wie es sein soll. Die Moleküle bewegen sich langsamer und rücken näher zusammen. Die Dichte erhöht sich also. Geht es jedoch unter 4 Grad Celsius, kehrt es sich wieder um. Wenn nämlich die Teilchenbewegung verlangsamt, haben die Moleküle Zeit, sich neu zu formieren. Sie bilden dann jene Gitterstruktur, die du in Eiskristallen sehen kannst. Durch diese Eiskristallstruktur ergeben sich Hohlräume, sodass die Moleküle weniger dicht aufeinander hängen. Das Ergebnis? Eis hat eine geringere Dichte als Wasser. Und weil das so unerhört ist, wird diese Eigenschaft auch als Dichteanomalie des Wassers bezeichnet. Ohne sie würden die Eiswürfel in deinem Drink nicht oben schwimmen und niemand würde je eine Eisscholle zu Gesicht bekommen, weil die dann nämlich zum Boden senken. Verrückt, oder? Blink Nummer 5. Ob wir wollen oder nicht, wir sind alle hormongesteuert. Würdest du dir gern einen Hollywood-Liebesfilm ansehen, in dem die Darsteller einander nicht »Ich liebe dich« sagen, sondern »Du lässt meinen Oxytocin-Spiegel steigen?« Wohl kaum. Dabei basieren viele Gefühle, die oft romantisch verklärt werden, auf Chemie, genauer gesagt auf Hormonen. Hormone sind Moleküle, die Botschaften transportieren. Sie sind quasi die Fahrradkuriere unseres Nervensystems. Auch sie werden gern verklärt und bekommen dann Spitznamen wie Schlafhormon für Melatonin oder Glückshormon für Serotonin. Aber nichts ist nur schwarz oder weiß, auch nicht in der Chemie. Bekanntestes Beispiel: Cortisol, das gefürchtete Stresshormon. Es ist längst erwiesen, dass wir ohne die tägliche Dosis Cortisol kaum einen Finger rühren könnten, geschweige denn morgens aus dem Bett kommen. Ein anderes Beispiel ist Oxytocin, das sich als Kuschelhormon einen Namen gemacht hat. Es stärkt unter anderem die Bindung zwischen Mutter und Kind. Das konnte unter anderem in einer Studie gezeigt werden, in der jungfräulichen Ratten Oxytocin verabreicht wurde, woraufhin sie eine ausgeprägte Mütterlichkeit entwickelten und sich plötzlich rührend um fremden Nachwuchs kümmerten. Doch nicht nur zwischen Mutter und Kind, sondern bei allen sozialen Beziehungen ist die körpereigene Zärtlichkeitsdroge beteiligt. Ob küssen, streicheln oder umarmen, immer ist Oxytocin im Spiel. Dabei ist es übrigens egal, mit wem wir diese Zärtlichkeit teilen, ob wir also den Hund streicheln, unser Schatzi küssen, einen Freund umarmen oder gar einen Wildfremden. Und nicht nur das, denn Oxytocin soll auch das Immunsystem stärken. Das behaupten zumindest Forscher der Carnegie Mellon University in Pittsburgh. In einer Studie befragten sie 400 Menschen nach ihrem Sozialleben. Haben sie Freunde, Familie, Partner? Gibt es Menschen in ihrem Leben, bei denen sie sich anlehnen können, denen sie vertrauen? Danach mussten die Teilnehmer 2 Wochen lang täglich angeben, ob sie in soziale Konflikte gerieten und ob sie umarmt worden waren. Zuletzt wurden alle mit einem Erkältungsvirus angesteckt. Das Ergebnis: Teilnehmer, die ein starkes soziales Netz aufwiesen und häufig umarmt wurden, hatten eine geringere Wahrscheinlichkeit, krank zu werden. Doch wie bereits angekündigt, auch Oxytocin ist kein Heiliger. So verstärkt es zum Beispiel Erinnerungen an soziale Interaktionen, und zwar an gute wie an schlechte. Außerdem beobachteten niederländische Forscher, dass es zwar den Teamgeist, dadurch aber zugleich auch das Ausschließen anderer fördert. Es ist also alles relativ, auch in der Chemie. Blink Nummer 6. Selbst wissenschaftlich belegte Aussagen sind oft nur die halbe Wahrheit. Im Zahnpasta-Blink haben wir bereits gesehen, oft sind wissenschaftliche Ergebnisse differenzierter, als es in Schlagzeilen dargestellt werden kann. Allerdings ist der Grund für reißerische Schlagzeilen wie »Sitzen ist das neue Rauchen« oder eben »Tod durch Zahnpasta« nicht unbedingt nur schlechter Journalismus. Wissenschaft hin oder her. Auch hier passieren Fehler in der Erhebung von Studien oder deren Interpretation, was zu verunsichernden Artikeln führt. Bleiben wir direkt beim Thema Sitzen. Als die Meldung kam, dass Sitzen nicht nur deshalb schädlich ist, weil man sich dabei eben nicht bewegt, sondern dass es aktiv die Gesundheit schädigt, ließ das so manche Bürokraft aus dem Sessel fahren. Häufiges Sitzen sei schlimmer als Rauchen und mitverantwortlich für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht, Diabetes Typ 2, Krebs und Depressionen. Es bekam sogar seine eigene formelle Bezeichnung: Sedentary Lifestyle. Also nie wieder sitzen? Nein, denn ganz so simpel ist es nicht. Das Problem liegt zum einen in der Vereinfachung. Sitzen wird hier pauschal als gesundheitsgefährdend dargestellt, als könne es quasi im Alleingang alle möglichen Krankheiten verursachen. Dabei handelt es sich lediglich um einen Faktor unter vielen. Zum anderen wurde in etlichen Artikeln behauptet, langes Sitzen sei so schädlich, dass man es selbst mit viel Sport nicht wieder ausbügeln könne. Auch das stimmt so nicht, denn es gibt jede Menge wissenschaftliche Hinweise, dass wir dem Sitzschaden mit Sport und Bewegung vorbeugen können. Dies könnte ein Fall von Cherrypicking sein, also dem bewussten oder unbewussten Herauspicken einzelner Studien zu einem Thema, ohne die Gesamtstudienmasse zu berücksichtigen. Eine dritte Fehlerquelle liegt in der Aussagekraft von wissenschaftlichen Studien. Beim Sitzen hieß es schnell, dass besonders Menschen mit Bürojobs gefährdet seien. Das klingt plausibel, denn wer im Büro arbeitet, sitzt viel. Sitzen ist jedoch nicht gleich Sitzen. Büroangestellte leben statistisch gesehen gesünder als beispielsweise Arbeitslose, die, ebenfalls statistisch gesehen, viel Fernsehen. Obwohl also beide Gruppen viel sitzen, lebt die eine offenbar gesünder als die andere. Am Sitzen allein kann es also nicht liegen. Du siehst, selbst in der Wissenschaft kann es zu falschen Schlussfolgerungen kommen. Daher solltest du stets kritisch bleiben und dich möglichst breit informieren, bevor du dich von angeblichen Studienergebnissen vom Hocker hauen lässt. Apropos vom Hocker hauen. Auch wenn du sicher nicht sofort Diabetes bekommst, wenn du einmal länger sitzt, mehr Bewegung und weniger Fläzen können trotzdem nicht schaden. Das waren die Blinks zu Komisch, alles chemisch von Mighty Nguyen Kim. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass weder die Chemiker mit ihren Fachbegriffen noch die Medien mit ihren Schlagworten es uns immer leicht machen, Chemie zu begreifen. Dabei geht das Thema wirklich jeden etwas an. Von der Teilchenbewegung in unserem Kaffeebecher über das Schaukelstuhlschwingen in unseren Handyakkus bis hin zum Wirrwarr unserer Hormone. Chemie ist in allem und jedem. Deshalb ist es umso wichtiger, hin und wieder einen kritischen Blick hinter die Kulissen zu werfen und sich zugleich die Neugier zu bewahren. Eine gute Prise Humor kann dabei auch nicht schaden. Und hier noch ein Tipp, den du so konkret umsetzen kannst. Pflege deine Akkus. Akkus sind heute oftmals fest in den Geräten verbaut, sodass du bei ihrem Ableben meist auch gleich das Gerät abschreiben kannst. Umso wichtiger ist es, Akkus gut zu behandeln. Lithium-Ionen-Akkus haben die längste Lebensdauer, wenn sie möglichst oft und regelmäßig geladen werden, damit die Lithium-Ionen beweglich bleiben. Entlade sie nach Möglichkeit nie vollständig. Überhitzung durch zu langes Laden ist bei modernen Akkus kaum noch möglich, daher kannst du beispielsweise deinen Laptop beim Benutzen ruhig am Netz lassen. Hat bei diesen Blinks die Chemie gestimmt? Wir hoffen, unsere Texte sind erhellend. Wir freuen uns über Kommentare an remember@blinkist.com mit dem Betreff komisch, alles chemisch.